Ja, ich freue mich, bei euch zu sein. Heute Morgen in Kloten im Kino. Ich freue mich auch, Teil zu sein von dieser Adventsserie, die am letzten Sonntag schon angefangen hat. Und wir haben ja in Albisserie genau die gleiche Serie. Da bin ich heute gerade dort. Und wir haben es einfach Wochen verschoben, genau die gleichen Predigten. Ich freue mich, da dabei zu sein. Wir schauen bei diesen Predigten, eigentlich könnte man sagen, ein bisschen hinter Kulissen von Weihnachten. Wir kennen die wunderbaren Weihnachtsgeschichten, wie der Engel der Maria begegnet, der Reis auf Bethlehem, Geburt und Hirten und so weiter. Aber wie hat eigentlich so ein bisschen die Sicht von Gott ausgesehen, da drin? Wir blicken eben ein Stück heute hinter die Kulissen. Und jetzt, ab heute, die nächsten beiden Sündigen, schauen wir ins Johannesevangelium rein, die ersten paar Verse, schön fortlaufend. Jetzt können wir sagen, ja, ausgerechnet Johannesevangelium. Warum ausgerechnet? Weil genau das Johannesevangelium beschreibt ja eigentlich die Weihnachtsgeschichte gar nicht. Das Johannesevangelium unterscheidet sich sowieso auch von den anderen drei Evangelien. Einfach auch, weil es andere Sachen drin hat, andere Geschichten. Oder nicht ganz, aber sehr viel anders. Und darum ist es ein besonderer Schatz. Und so möchte ich euch jetzt mit reinnehmen. Auch mal die ersten fünf Verse vom Johannesevangelium, wenn wir da mal ein bisschen reintauchen. Genau. Das steht: Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe, also man redet immer noch vom Wort, und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. In ihm war Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht erfasst. Im Anfang war das Wort. So fängt Johannes an, so richtig, so ein bisschen, wow, so tiefgründig, so fundamental. Und damit knüpft Johannes an entferntest möglichen Anfang an von der Bibel. Im Anfang war das Wort. Es geht da ja nicht um die Schöpfung. 1. Mose 1, das heisst, im Anfang war. Oder im Anfang. Aber dort hat Gott etwas geschaffen. Johannes 1, Vers 1, redet von der Ewigkeit vom Wort. Also im Anfang war das Wort. Und wenn man die weiteren Verse liest im Johannesevangelium, dann merkt man sehr bald einmal, das Wort, das ist Jesus. Johannes redet von Jesus. Jetzt eigentlich würde man ja vielleicht erwarten, dass im Anfang passiert etwas. Im Anfang schafft Gott etwas. Oder im Anfang wurde das Wort. Aber nein, es steht, im Anfang war das Wort. Das heisst, es ist immer schon da gewesen. Es ist nicht geworden. Es ist nie geworden. Es ist immer schon da gewesen. Es hat keinen Anfang. Jesus ist ohne Anfang. Also du kannst jetzt in der Geschichte, in deinen Gedanken, in Milliarden Jahre in die Vergangenheit. Und dann heisst, Jesus ist immer schon gewesen. Und dann kannst du nochmal so weit zurück in die Watch. Jesus ist immer schon gewesen. Er hat keinen Anfang. Kein Anfang. Wenn man sich probiert, das zu denken, dann fängt es an räucheln im Oberstübli. Wir können es Ewigkeit, können wir nicht denken. Er ist immer schon gewesen, der Jesus. Und jetzt sagt Johannes, das Wort, also Jesus, war bei Gott und das Wort war Gott. Ja, was denn jetzt? Also ist es bei Gott gewesen oder ist es Gott gewesen? Ja, beides. Also da sehen wir schon mal etwas ganz Spannendes. Wir sehen da, es gibt ein Wort, das Gott ist, und es gibt Gott. Und die sind beieinander. Und es gibt eine Unterscheidung zwischen den beiden. Und eine Beziehung. Und der Johannes zeigt uns da, dass es zwei Personen gibt von der Gottheit. Gott Vater und das Wort Gott Sohn. Und die beiden sind ewig beieinander. Und sowohl der Vater wie auch der Sohn sind Gott. So, kommen wir noch raus. Jesus ist also Gott. Und mit dieser Tatsache fängt Johannes an. Und wenn jetzt jemand die Bibel verdrehen will, dann könnte er sagen, ja, aber das steht ja Wort, das steht nicht Jesus. Das ist jetzt da irgendwie wieder gekünstelt. Wenn jemand dich fragen würde, wo in der Bibel steht glasklar, Jesus ist Gott, könntest du mir eine Bibelstelle nennen? Ein bisschen fiese Frage. Aber es können, also wenn du keine wüsstest, jetzt könnte ich dir Hilfe geben, dass du nachher eine, sogar fünf wüsstest. Und zwar musst du eine Stelle merken. Ich glaube, die meisten von euch kennen diese Stelle. Und zwar, wo Jesus auferstanden ist, eine Woche nach Ostern, begegnet er seinen Jüngern und einem Ungläubigen, ja, vielleicht sage ich Ungläubigen Thomas, Kollege von mir, heisst der gut, gell? Und der sieht den auferstandenen Jesus und er kann sich überzeugen, dass es wirklich der Jesus ist, dass er wirklich ein Mensch, also dass er das Fleisch, also dass er ihn berühren kann. Und dann sagt der Thomas, er sagt, mein Herr und mein, genau, mein Herr und mein Gott. Und das steht auch im Johannesevangelium, das könnt ihr jetzt euch merken, oder? Das Johannesevangelium hat es in sich. Und zwar im zweitletzten Kapitel, Kapitel 20, am Schluss Vers 28. Also wenn ihr jetzt wüsstet, ah, okay, die Stelle, die kenne ich, die steht im Johannesevangelium, im zweitletzten Kapitel, und dann blättert ihr gegen den Schluss, dann findest du es. Und jetzt könntest du in deiner Bibel nebenzu, schreibst du noch eine weitere Stelle an, nämlich die da. Genau, kannst du mal schalten, gern. 1. Johannes 5, Vers 20. Nochmal eine. Genau. Da heisst's, er ist der wahre Gott und das ewige Leben. Das ist von Jesus dritt. Also, das ist offensichtlich im Zusammenhang. Also, dort steht deutsch und deutlich. Und jetzt könntest du die Stelle dort anschreiben. Und wenn du jetzt noch mehr Stellen willst, hat es da nochmal fünf Stellen, wo das klar drin steht. Also, kannst du zum Beispiel ein Föteln und dann kannst du es daheim in deine Bibel schreiben und dann hast du 6, 7 Stellen, wo das deutsch und deutlich steht. Jesus ist Gott. Es gibt natürlich noch weitere Bibelstellen, die auch klar zeigen, dass Jesus Gott ist, aber dort steht es nicht deutsch und deutlich. Gott. Das kommt nicht vor in dem Sinn. Also, Gott und das Wort sind zwei Personen von der gleichen Gottheit. Wir werden da an die sogenannte Trinität angeführt. Zu Deutsch auch Dreieinigkeit. Und Dreieinigkeit ist der Versuch, etwas zu beschreiben, wo man gar nicht ganz beschreiben kann. Wo man einfach nur etwas probieren kann, wie man wie genau Gott ist. Wir können es ansatzweise beschreiben, aber wir können es nicht verstehen. Ganz. Und wisst ihr warum? Weil das da oben ein bisschen zu klein ist. Unser Hirn kann das gar nicht richtig einordnen. Jemand hat einmal gesagt, ein Gott, den du erklären kannst, ist ein Hirngespinst. Und da haben wir eine Grenze aus dem Glauben, wo wir ein Stück weit akzeptieren. Also wir können Gott nicht ganz verstehen. Und da müssen wir das auch nicht schämen. Im Gegenteil. Eigentlich, wir können sagen, Gott intellektuell, hey, wir haben so einen grossen Gott. Der ist viel grösser als das menschliche Hirn, als das menschliche Verständnis überhaupt kann sein. Wir sind begrenzt und darum können wir ihn nie umfassend denken. Nur das, was er uns klar offenbart hat, können wir festhalten. Und für Gott ist es jetzt in dem Sinn normal, dass drei Personen von ihm, von der Gottheit, also Vater, Sohn und Geist, eins sind. Für uns ist das vielleicht eben auch da nicht ganz normal, aber bei uns ist drei, drei und eins ist eins. Aber die Bibel sagt, es ist ein Gott, aber drei Personen. Und alle drei Personen sind Gott. Und trotzdem haben wir nur einen Gott. Wenn Gott wirklich ist, und er ist, wenn es ihn wirklich gibt, und es gibt ihn, dann können wir ihn nicht vollumfänglich verstehen. Dann bleibt er stückweit, hat er etwas an sich Geheimnisvolles, wo wir nicht ganz einordnen können. Und mit dem müssen wir leben. Und der Johannes zeigt also, Jesus ist ewig. Jesus ist Gott und Jesus ist von Ewigkeit her bei Gott Vater gewesen. Und jetzt heisst es von dem Wort im dritten Vers, ich glaube, du musst schalten, Gott glaubt nicht da, Vers 3, alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. Wie heisst es im Schöpfungsbericht? Gott sprach, es werde. Licht und auch die anderen Sachen. Also Gott sprach. Gott hat durchs Wort geschaffen. Gott hat durch Jesus geschaffen. Alles, was es gibt, ist durch Jesus entstanden. Er ist das Wort. Alles, die saftige Wiese, die Blumen, die Düfte, die Erdkugeln, Bäume, Wasser, Rohstoffe in der Erde, auch alle Tiere und einfach alles
ist aus der Hand von Jesus oder aus dem Maul von Jesus, kann man sagen. Und auch für uns Menschen ist er verantwortlich. Dass wir zwei Augen haben und eine Nase und nicht irgendwie drei Augen und Nase auf der Seite oder nur zwei Löcher im Gesicht. Das hätte er machen können, wie er nicht will. Und er hat uns geformt anhand vom Bild von Gott. Also wir sind gottähnliche Wesen. Das ist interessant, oder? Das heisst eigentlich von den Tieren nicht, das heisst nur von den Menschen. Und Jesus hat bei jedem Mensch seine Finger im Spiel gehabt. Konkret, er hat bei deiner Zeugung, hat er dir das Ich geschenkt. Er hat eigentlich deine Seele erschaffen, dass du kannst sagen, ja, das bin ich, meine Wahrnehmung, mein Denken, das hat er in dich hineingelegt. Und das hat er bei jedem Original gemacht. Und darum gibt es dich noch einmal. Also wir sind alles Schöpfungsakt von Jesus. Er hat uns mit Liebe und Überzeugung ins Leben gerufen. Und egal, in was für Umständen deine Eltern da ja, zusammengekommen sind, er hat dich willen. Und wenn er an dich denkt, wenn er dich anschaut, dann freut er sich. Er freut sich. Du musst nicht denken, ja, ich habe doch etwas Dummes gemacht oder ich habe etwas Gutes gemacht. Einfach, er freut sich einfach mal grundsätzlich, wenn er dich sieht. Er freut sich natürlich nicht, wenn wir etwas Dummes machen, das ist klar. Aber er freut sich an uns. Du bist seine Idee. Jetzt, wenn Jesus da Schöpfer genannt wird, dann zeigt das ja gerade nochmal, Jesus ist Gott. Weil ihn hat es schon gegeben vor der Schöpfung. Er hat schon vorher existiert und darum ist er kein Geschöpf. Und Kolosser 1, Vers 16 präzisiert das nochmal. Da heißt, denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn und auch für ihn geschaffen. Also Jesus hat nicht nur Sichtbare gemacht, sondern er hat ja die unsichtbare Welt erschaffen. Es gibt eine unsichtbare Welt. Wir leben jetzt extrem stark in dieser sichtbaren Welt, oder? Das ist so real und es ist ja auch so, oder? Das ist logisch. Aber es gibt auch die unsichtbare. Und sobald wir auf der sichtbaren Welt unsere Augen zum letzten Mal schliessen und wir sterben, dann werden wir sie wieder aufmachen in der unsichtbaren Welt. Und Johannes schreibt jetzt da im Vers 4, in ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Also in ihm, im Wort, ist Leben. Darum hat er ja können auch die belebte Natur schaffen und uns Menschen. Es gibt nur Leben, weil Jesus in sich Leben trägt. Und weil Jesus das kann und auch gemacht hat, braucht Jesus keine Evolution, um etwas zu schaffen. Er braucht keine unzählige, zufällige Mutationen über Milliarden von Jahren, um die Welt und das Universum zu schaffen. Das braucht er nicht. Und ich finde auch Psalm 33, Vers 9, ein ziemlich starker Vers, wo es heisst, denn er sprach und es geschah. Er gebot und es stand da. Das ist das, dass Jesus Schöpferkraft hat. Wenn er etwas sagt, es werde, dann ist es da, es ist gemacht. Und etwas ist mir auch noch wichtig, wenn wir so die Welt und das All anschauen, dann dürfen wir etwas nicht vergessen. Also er hat es nicht nur gemacht. Kolosser 1,17 sagt, und alles besteht durch ihn. Alles besteht. Das, was wir jetzt da haben, wo wir sind, hat etwas damit zu tun, dass Jesus uns wie zusammenhebt. Dass wir durch ihn bestehen. Er ist Erhalter von allem. Wenn der Kosmos über Jahrtausende seine Bahnen zieht und Menschen, ja, in dieser Zeit über die Erde gegangen sind, so hat immer Jesus seine Hand da drin gehabt. Und das gilt auch für unser Leben. Das Leben ist nicht nur am Anfang ein Geschenk, sondern an jedem neuen Tag. Oder noch genauer gesagt, in jedem Augenblick. Eigentlich haben wir nur jemandem zu verdanken, dass wir den nächsten Atemzug machen können. Und das ist Jesus. Im Prinzip könntest du nach jedem Schnuff Danke sagen, danke Jesus. Schnuffst, dann hast du wieder Danke, wäre ein bisschen mühsam, aber einfach nur schon das Wissen. Und der Punkt ist ja für uns besonders wichtig, das Leben. Leben, wir brauchen das Leben, aber eben nicht nur das Natürliche, die wir schon haben, sondern wir brauchen viel mehr die Qualität von Leben, die Jesus in sich hat. Und dass wir die Qualität von Leben können, so ein bisschen die Richtung entwickeln, brauchen wir nicht nur mehr Gebote. Die 10 Gebote haben wir schon, oder? Jetzt nochmal 10, jetzt haben wir die 20 Gebote. Nein, der Weg dorthin, wir brauchen eine neue Art von Leben. Das kann nur Jesus geben. Und dann heisst es, das Leben war das Licht der Menschen. War. Das ist Vergangenheitsform. Also, es war das Licht der Menschen. Es ist mal gewesen. Ja, in welchem Zeitabschnitt von der Welt ist das so gewesen, dass Jesus das Licht war? Das ist eine Zeit vor dem Sündenfall. Jesus war das Licht von Adam und Eva gewesen, und sie haben in dem Licht gelebt. Und durch das Licht haben sie erkannt, wer ihr Schöpfer ist und wie man mit dem Schöpfer umgeht. Sie haben erkannt, wer das Gegenüber ist und wie man mit dem Gegenüber umgeht, was richtig ist. Sie haben ein harmonisches Zusammenleben gehabt. Sie haben so harmonisch gelebt, wie wir es noch nie erlebt haben. Nicht einmal einen einzigen Tag, behaupte ich jetzt mal. Außer die haben einmal einen Tag erlebt, wo zwei zusammen sind, die nie gesündigt haben, einen Tag lang. In Gedanken auch nicht. Mehr theoretisch möglich. Besonders heilig. Genau. Und das Licht, das brauchen auch wir heute. Dass wir auch wir können uns, soll ich sagen, in einem Prozess auch eine gute Entwicklung haben, wo wir mit Leuten umgehen können, so wie sie es möchte. Wir sind jetzt uns manchmal ein Rätsel. Und das ist nicht nur mal Frauen, die sich ein Rätsel sind, sondern auch, ja, einfach kreuz und quer durcheinander. Wir sind uns ein Rätsel oftmals. Und das Licht schenkt Erkenntnis. Und dann haben Adam und Eva auch erkannt durch das Licht, was ist der Grund für ihr Leben? Und der Grund für ihr Leben war, und sie hat das auch gemerkt, mit einem lebendigen Gott zusammenzuleben, Beziehung zu pflegen. Einfach mit dem Leben unterwegs sein. Was für ein schöner Grund. Und weiter aber auch haben sie durch das Licht erkannt, dass sie das sollen tun, was Gott ihnen sagt. Dass sie wie merken, hey, wir sind da, dass wir Gott dienen. Das ist unsere Aufgabe. Für das sind wir gemacht. Genau das ist meine Erfüllung, meine Berufung. Dass wir Gott dienen. Das ist so die Sicht gewesen von Adam und Eva. Und so haben sie den Garten Eden bewirtschaftet. Sie haben Tiere beaufsichtigt. Sie haben geschaffen. Dem sagen wir Arbeit. Kennen wir, oder? Also wir merken, Arbeit hat es schon gegeben vor dem Sündenfall. Manchmal haben wir das Gefühl, ja, also mit dem Sündenfall ist ein schöner Mist, oder? Jetzt müssen wir arbeiten, das hat es ja vorher schon müssen. Aber was man schon muss sagen, durch den Sündenfall ist die Arbeit belasteter geworden. Es ist mühsamer geworden, schwieriger geworden als voran. Und trotzdem, es ist immer noch etwas Positives im Grundsatz. Und Gott möchte, dass wir auch ja, uns betätigen, dass wir fleissig sind, Zeit nutzen, weil Gott das auch segnet. Aber eben, das steht in der Vergangenheitsform. Das Leben war das Licht der Menschen. Jetzt herrscht eine andere Realität. Und Vers 5, und das Licht scheint in der Finsternis. Das ist jetzt wie ein Schritt, warum jetzt die Finsternis? Woher kommt die? Der Johannes erklärt das nicht, sondern er setzt wie voraus. Die Finsternis ist da, weil Menschen von Gott abgefallen sind. Vom Licht, das kann sich fast nicht vorstellen, aber es ist wirklich so. Und durch das ist eine geistliche Finsternis in die Welt hineingekommen. Wir Menschen leben seit dem Trend von Gott, Trend vom Licht, vom Leben, und darum ist es jetzt dunkel, geistlich gesprochen. Als Kind hatte ich einmal die tolle Idee gehabt, mit meinen Freunden zusammen Fangis zu spielen im dunklen Keller. Das war gar keine gute Idee. Das Ergebnis war eine riesige Beule, weil ich gegen einen Betonpfosten geknallt bin. Also im Dunkeln sieht man nichts. Was für eine Überraschung. Man weiss nicht, wo man hergeht und wer das sonst noch ist. Und so ist auch das Leben in der geistlichen Finsternis. Man weiss nicht, wo man herkommt. Oder eben, man gibt sich eine Theorie, die wissenschaftlich nicht bewiesen ist, die viele offene Fragen hat. Aber ich meine, es ist okay. Man darf sich die Theorie geben. Was ich immer ein schwierig finde, wenn man sagt, das ist bewiesen. Aber es ist ja, die Evolution ist nicht bewiesen. Und trotzdem, ja, man weiß es halt nicht besser. Man weiß auch nicht, wo man nach dem Tod hergeht. Man sagt, es ist ja niemand zurückgekommen. Und das ist eben auch Dunkelheit. Wenn wir in einen dunklen Raum kommen, also wirklich dunkel, was ist das Erste, was du machst, was wir machen? Ja, der Lichtschalter, oder? Das ist das Normale. Ich bin vor Jahren, noch während meinem Theologiestudium, habe ich mit einem Dozenten abgemacht für ein Gespräch. Und der war blind. Und ich komme zu dem Raum, mache Türen auf, es ist dunkel, stockdunkel. Ich zünde das Licht an und er hockt da am Tisch. Und ich so, ich habe verschrocken. Ich dachte, wieso hockt er im Dunkeln? Ich dachte, er hat immer dunkel. Es ist mir mega eingefahren. Also wir haben gern Licht, was irgendwie geht. Im Dunkeln ist alles, was da ist, ein Hindernis. Der andere ist mir im Weg. Und so sind Beziehungen erschwert. Es gibt Spannungen. Es gibt Vorwürfe. Du behandelst mich nicht so, wie ich sollte. Wo ist der Respekt und so? Dunkelheit bringt aber auch Schwierigkeiten mit für uns selber. Dass wir uns selber richtig erfassen können. Man hat wie Mühe zu verstehen, hey, wer bin ich eigentlich? Oder vielleicht auch, warum bin ich manchmal so, wie ich bin? Und was gibt mir Wert? Was in dieser Welt gibt mir Wert? Und es ist dann eine grosse Gnade, wenn man irgendwann herausfindet, dass es nicht in dieser Welt etwas gibt, wo mir wirklich anhaltend Wert gibt. Oder dann denkt man, die anderen Menschen müssen doch mir Wert geben. Und das wird dann auch wieder schwierig. Und das Licht scheint in der Finsternis. Das ist aber hoffnungsvoll. Das Licht scheint in der Finsternis. Das gleiche Licht, wo dort mal Adam und Eva erleuchtet haben, wo ihnen geholfen hat, scheint wieder in unsere Dunkelheit hinein. Und wie kommt das? Warum scheint denn das Licht jetzt wieder? Das haben wir nur Jesus zu verdanken. Er ist ja der Messias. Und da ist auch der Link zu Weihnachten. Er war bereit, einzugreifen. Obwohl wir Menschen ja selber schuld sind, dass wir das Licht verloren haben. Und in die Finsternis gefallen sind. Aber Jesus hat den Himmel verloren. Und ist an Weihnachten auf diese Welt kommen, als hilfloses Baby, als Kind, dass er genau das Gleiche durchmacht wie wir Menschen. Und er ist gekommen in unsere Dunkelheit hinein, hat als Licht gelebt, ohne einzige Sünde. Wenn er nur ein einziges Mal gesündigt hätte, wäre sein Licht ausgelöscht. Dann hätte er uns nicht mehr helfen können. Aber er hat es eben nicht gesündigt. Und am Ende von seinem Leben war er bereit, unsere aller Dunkelheit, unser alles Böse auf sich zu nehmen, und an unserer Stelle dafür zu sterben. Und warum? So hat er das Gericht auf sich genommen, wo wir verdient hätten für unsere Schuld gegenüber dem Heiligen Gott. Und als er am Kreuz gehangen ist, man sagt etwa so um die 12 Uhr am Mittag, was ist passiert? Es ist dunkel geworden. 3 Stunden lang. Und obwohl es Nachmittag eben war, und dann hat er gerufen, es ist vollbracht. Das Licht hat gesiegt. Das Licht hat die Dunkelheit besiegt. Und dann ist Jesus gestorben. Aber am dritten Tag ist er leibhaftig aus dem Tod auferstanden. Und jetzt leuchtet er als Auferstandener, als grosses Licht in unsere Welt hinein. Und er gibt das Licht weiter jedem, der es annimmt. Ja, das Licht scheint in der Finsternis. Und dann macht Johannes einen Nachsatz, wo einem irgendwie fast das Blut in den Adern gefrieren lässt. Was heisst, und die Finsternis hat es nicht erfasst. Was? Jetzt bietet Jesus Licht an, Erfüllung. Und die Mehrheit der Menschen lehnt es ab. Das ist eigentlich unfassbar. Wie kann man das ablehnen? Ich meine, auf der menschlichen Ebene sind wir doch sehr leicht orientiert. Die Weihnachtszeit ist doch gerade das Paradebeispiel. Wie freuen wir uns nicht, oder die meisten, vielleicht nicht alle, aber die meisten an diesen Lichtern, die Dörfer, wie die Städte beleuchtet sind, wie die Häuser beleuchtet sind. Gut, die einen sind auch ein bisschen übertrieben da, ich meine, es ist Kilby, aber im Grundsatz ist es doch so, oder auch die Kerzen, wir freuen uns am Licht. Aber komischerweise ist das auf der geistlichen Ebene nicht so. Viele lehnen das Licht ab, Und weichen dem aus. Das brauche ich doch nicht. Hey, so schlimm bin ich auch wieder nicht. Bin doch kein Sünder. Es ist ein gewaltiger Segen für uns, wenn wir das Licht annehmen und es in unser Leben einleuchten lassen. Wenn wir es ausleuchten lassen. Klar, es kommt dann vielleicht auch das eine oder das andere führen, wo nicht so gut ist. Aber dann kann schon dann kann Jesus wegnehmen. Dann kann er das Zeug rausputzen. Wie nehmen wir das denn das an? Indem wir vor Jesus dazu stehen, dass in meinem Leben auch Dunkles drin hat. Dass auch Sachen drin hat, Böses. Und ich kann ihm sagen, Jesus, bitte vergib mir das. Nimm es mir weg. Und er macht es. Die Bibel verspricht das. Dann macht er das, dann vergibt er uns. Und dann darf ich Jesus bitten, komm in mein Leben hinein. Bist du mein Licht. Und in dem Moment kommt Jesus mit seinem göttlichen Licht in mein Leben hinein und erleuchtet mich. Und so bekomme ich ein neues, lichtvolles Leben. Und das heisst jetzt leider nicht, dass das alles Alte, was nicht gut wäre, gerade weg wäre. Also gewisse Sachen vielleicht schon. Aber es heisst vor allem, dass ich mich positiv mit ihm zusammen entwickle. Und was verändert sich dann positiv? Wenn das Licht in einen Mensch hineinkommt, ist es wie natürlich, dass der Mensch mit dem Licht kommuniziert, mit Jesus. Dass er Beziehung pflegt. Und das passiert, indem ich zu Jesus bete. Also wenn ich zu Jesus komme und auch nach einiger Zeit wie noch nicht frei mit ihm beten kann, dann ist es eigentlich komisch. Und wenn es dann noch länger wie nicht geht, muss ich mich eigentlich wie mal hinterfragen, du, ist das Licht wirklich schon voll eingebrochen? Ist es wirklich schon in meinem Leben drin? Können wir frei mit Jesus reden? Dann wieder wird das Licht positive Auswirkungen haben, wie ich mit meinen Mitmenschen umgehe. Dass ich merke, ja, die sind jetzt nicht einfach nur mühsame Hindernisse, wo wir im Weg sind, sondern ich merke immer mehr auch, also ich glaube schon, dass man merkt, wie andere ticken, wie man mit Menschen umgeht. Und ich merke vor allem an mir selber, dass ich ja auch ein Mensch bin, der anderen im Weg stehen könnte. Also, dass ich auch nötig habe, um mich zu entwickeln, um mich zu verändern. Ich lerne dann hoffentlich auch, dass ich anderen vergibe, die sich versündigt haben an mir. Oder dass ich um Vergebung bitte, wo ich jemandem auf den Fuß gestanden bin. Und das ist ja so eine grosse Hilfe. Auch gerade mit den Menschen, die einem besonders nahe sind. Gerade in der Ehe oder mit Kind oder mit Freunden, Geschwistern, aber natürlich auch in der Gemeinde. Und in der Gemeinde ist es noch besonders anspruchsvoll, weil wir hohe Erwartungen haben. Schließlich lebt ja Jesus in unserem Leben und dann hast du wie höhere Erwartungen. Durch das Licht können wir Fortschritt machen im harmonischen Miteinander. Und eben sehr wertvoll, glaube ich, auch ist, dass das Licht uns dann mit der Zeit zeigt, wo wir selber so ein bisschen Schlagseiten haben. Und das braucht manchmal schon ein Zeitchen. Gott hat so viel Zeit, Jahre. Oder man muss mal heiraten und dann merkt man plötzlich, uiuiui, wer bin ich eigentlich? Ja, bevor ich geheiratet habe, habe ich immer gedacht, ja, also ich bin ganz ordentlicher Christ. Also ein bisschen zurückhaltend ausgedrückt, ich habe eigentlich gedacht, ich bin recht ein guter Christ. Wenn alle so wären, also ich habe es nie laut gesagt, aber irgendwie tief ist es gewesen. Da habe ich geheiratet und da ist plötzlich sind Seiten vorgekommen in mir. Und ich dachte, leck mich, was ist denn das? Kenne ich ja gar nicht. Aber zuerst natürlich, ja, meine Frau ist halt schon ein Hindernis im Weg, oder? Und irgendwann merkst du, nein, das ist gar nicht meine Frau, das bist du selber. Und so will Jesus auch uns zeigen, dass wir Potenzial haben, uns zu entwickeln. Oder dass er uns zeigt, weil ich merke, hey, ich habe Schlagseiten, ich habe seelische Einseitigkeit, vielleicht auch durch die Prägung von der Kindheit. Oder durch Verletzungen, wo ich seelische Wunden habe. Und Jesus scheint drin hinein und zeigt es auf. Und dann braucht es Mut von uns, dass wir es nicht wegducken, sondern sagen, ja, stimmt, das tut weh. Das ist etwas gar nicht gut. Und ich brauche vielleicht auch Hilfe. Seelsorge, wo mir jemand zusammen behutsam das anschaut und ja, ich dann mit dem Licht zusammen mich kann entwickeln und die seelische Wunde können kleiner und kleiner werden und heilen. Das ist ein Riesensegen. Und ich merke vor allem auch, ich brauche dann Jesus. Oder das brauche ich brutal. Und zwar auch, wenn es gut läuft. Wenn es gut läuft, brauche ich Jesus, dass ich nicht abhebe. Das Gefühl habe, ich sage jetzt, sondern ich kann einfach Jesus Danke sagen. Und wenn es schlecht läuft, brauche ich Jesus, dass ich mich an ihm kann festheben und nicht in Minderwertigkeit hineingehe. Wenn das Licht in mein Leben kommt, dann zeigt es mir auch, warum ich eigentlich lebe, für was. Und das immer wieder bei Adam und Eva, weil die Absicht hat sich noch nicht verändert. Gott möchte in erster Linie zuerst, dass wir Gemeinschaft haben mit Gott. Und wisst ihr, Dafür hat Gott extra einen Brief aufschreiben lassen. Und zwar einen sensationellen Brief. Das ist so ein geniales Wort. Die Bibel ist absolut genial. Es ist unfassbar. Und er hat das extra aufschreiben lassen und dir geschickt und uns geschickt, dass wir drin lesen und er zu uns reden können. Und er hat das Gebet erfunden, dass wir mit ihm reden können. Wenn man sich das vorstellt, der Gott, der seit Ewigkeit existiert, der keinen Anfang hat, der Gott, der Leben in sich trägt, der Gott, der alles erschaffen hat, der will mit dir Gemeinschaft haben, der will zu dir reden und er will, dass du zu ihm redest. Das ist echt unfassbar. Und wenn du zu ihm redest, wird er nie sagen, weißt du was, du bist mir zu unwichtig. Also wenn du jetzt irgendwie die und die Position hättest, könnten wir ja darüber reden, aber so, nein, nichts. Oder er wird dann nicht einmal sagen, du, heute Abend, ich würde auch gerne, aber ich habe wirklich keine Zeit, weil ich habe eine wichtige Sache in der Weltpolitik zu erledigen. Nicht, er hat Zeit, er nimmt sich Zeit für dich. Und weiter will der unfassbare Jesus dich brauchen im Bau von seinem Reich. Ich darf ihm dienen, er hat uns Fähigkeiten gegeben, jedem unterschiedliche Fähigkeiten, wo ich einsetzen darf, wo ich einsetzen soll. Und dabei gibt er uns nicht irgendein unwichtiges Nebenschöppli, wo überhaupt nicht darauf ankommt und du denkst, ja, boah, was mache ich da eigentlich? Er gibt uns sein Baby in die Hand. Gemeint. Das ist sein Baby. Das ist das Wichtigste für Gott in der ganzen Welt. Gemeint von Jesus. Und wir dürfen mithelfen. Und es gibt viele Möglichkeiten, wie wir mithelfen können. Viele Dienste. Wir dürfen aber auch mithelfen, indem wir den Gebetssaal besuchen. Und ich glaube, nächste Woche haben wir den Gebetsabend, gell? Und ich bin so glücklich über alle, die bei uns in der Gemeinde sagen, hey, ich reserviere mir den Abend. Ich setze Priorität. Von dem Abend, ich trage in die Agenda ein und wenn jemand kommt, du machen wir etwas an dem Abend. Nein, das geht mir nicht, ich kann schon etwas. Hey, ich möchte euch so Mut machen. Fangt an, das zu denken. Ich weiss nicht, bei den einen, bei uns vielleicht ganz anders, aber es gibt Gemeinden, ich tue jetzt extra ein bisschen allgemein reden, es gibt Gemeinden, wo Gebetsabende bei 70%, 80% von den Leuten gar nicht auf der Landkarte existiert. Und das ist so schade, weil da drin liegt so eine Kraft. Und ob du jetzt 20 bist, oder 50 oder 70, Gebetsabend. Gott möchte dich brauchen. Hilfst du mit? Wenn wir uns das Licht in die Gemeinde hineintragen, dann scheint die Gemeinde als Ganzes umso stärker. Dann sind wir als Gemeinde noch ein helleres Licht. Dort, wo wir sind, in der Dunkelheit. Wir haben Jesus unfassbar viel zu verdanken. Seit über 2000 Jahren breitet sich das Licht jetzt aus und lässt Menschen ein, Teil davon zu werden. Bist du auch Teil davon? Lebe aus. Die Gemeinschaft mit dem wunderbaren, ewigen Jesus. Und dien ihm, er will dich brauchen. Und so können wir gemeinsam ein umso helleres Licht sein in dieser Dunkelheit. Amen. Lasst uns beten. Ja, lieber Herr Jesus, danke so fest, dass du das Anliegen hast, dass wir dich immer noch tiefer verstehen. Danke, dass du in der Bibel über dich schreibst und uns so wichtige Impulse gibst und du bist so gross, Herr Jesus. Ja, wir können dich wirklich nicht fassen. Aber wir haben doch einiges, was wir können fassen von dir. Und du möchtest, dass wir dir noch mehr vertrauen. Dass jeder von uns dir noch mehr vertraut. Dass wir noch mehr einen Schritt auf dich zumachen. Dass wir uns öffnen für dich und sagen, ja, ich gehe mit dir. Danke von ganzem Herzen, Herr Jesus, dass du uns zeigst, was der Sinn von unserem Leben ist und was du mit uns willst. Und Herr, vielleicht gerade dort auch, wo Leute von uns jetzt einfach auch wirklich schwer haben, weil sie in dem Teil mit drin sind, wo sie dich nicht verstehen können, weil etwas nicht so leicht ist, hilf du ihnen, dass sie dranbleiben können. Dass sie können sagen, es abgerechnet wird erst in der Ewigkeit. Danke von ganzem Herzen für deine wunderbare Liebe. Amen.